Vielen herzlichen Dank für die freundlichen Einführungsworte und vor allem für das Vertrauen, das Sie mir entgegenbringen, dass ich heute über Leonardo sprechen darf. Ich muss mich sozusagen gleich einmal vorweg entschuldigen. Ich wurde gebeten, vorher eine Gliederung abzugeben, aus der hervorgeht, was ich jetzt machen werde. Ich bin zu spät am Nachmittag draufgekommen. Also, es ist daher für Sie ein bisschen ein Überraschungspaket, eine Überraschungsparty. Ja, Moment, jetzt muss ich mich nur noch irgendwie schauen, wie ich das am besten mache mit meinen Weiterdrücken, aber so wird es schon. Okay. Ja, der Titel Tausend Künstler, ich kann jetzt nicht mehr sagen, wer den erfunden hat, denn die Einladung ist schon eine Weile her, als sie an mich erging. Also ich weiß nicht, ob ich dafür verantwortlich bin. Also eigentlich ist er ja nur ein Halbjahrtausend Künstler, weil wir haben nur 500 Jahre seit seinem Tod. Aber immerhin ein halbes Jahrtausend wichtig zu sein, das ist ja auch nicht nichts. Also lassen wir den Titel so stehen, auch wenn ich das hier etwas schlanker formuliert habe. Ich werde das nur noch da vielleicht draufstellen, dann ist das ein bisschen leichter mit dem Weitertipfeln da. So, okay. Gut, ich hoffe, Sie verstehen Sie mich trotzdem, oder?
Ja.
Wunderbar. Gut, weil dann sehe ich die Folien und muss mich nicht immer umdrehen. Also ich habe das jetzt da etwas schlichter formuliert, eben Leonardo mit dem Geburtsdatum und mit dem Sterbedatum, also effektiv vor 500 Jahren ist er gestorben. Ich würde lieber anlässlich seiner Geburt sprechen, denn mit ihm hat eben sehr viel Neues begonnen und es ist in keiner Weise etwas abgeschlossen worden. Also man kann nicht sagen, mit seinem Tod ist da etwas in eine Endphase gegangen oder eine Epoche zu Ende gegangen. Aber nehmen wir doch diese 500 Jahre, diese runde Summe von Jahren, um noch einmal über ihn nachzudenken. Und Sie werden wahrscheinlich in der Zwischenzeit alle sehr, sehr gut informiert sein. Es gab ja etliche Radiobeiträge, Fernsehbeiträge, es sind Unmengen von Büchern erschienen und es füllt die Literatur zu Leonardo natürlich schon vorweg, also schon seit langem, man möchte fast sagen seit Jahrhunderten, ganze Bibliotheken. Also etwas zu Leonardo zu sagen, was neu ist, ist gar nicht so einfach. Und daher werde ich eher auf das Neue reagieren, sozusagen mit neuesten Überlegungen. Sie wissen, Leonardo war von Mächtigen hoch geschätzt, also von Königen hoch geschätzt. In dem Fall brauche ich nicht gendern, es waren wirklich Könige. Auch die Herzogin von Mantua zu den Hochschätzerinnen gehört hat, also einmal eine Frau. Aber es waren vor allem die französischen Könige, Ludwig XII. Und Franz I. Ludwig XII. Hat sich zum Beispiel persönlich in einem Schreiben an die Stadtregierung von Florenz dafür eingesetzt, dass Leonardo in Mailand bleiben konnte, denn die Stadtregierung von Florenz hätte ihn gern zurückgehabt, damit er seine Anghiari-Schlacht endlich fertig malt. Er hätte nur den Karton geliefert, also den 1:1-Entwurf, und begonnen und dann das Werk aber mittendrin stehen gelassen und ist wieder nach Mailand gegangen. Ludwig XII. Hat sich aber eben eingesetzt und hat geschrieben, also in der deutschen Übersetzung, wir benötigen den Meister Leonardo da Vinci, Maler aus ihrer Stadt Florenz, dringend, denn wir beabsichtigen, ein Werk von seiner Hand machen zu lassen, was immer da geplant war, sobald wir in Mailand sein werden, was mit Gottes Hilfe bald sein wird. Die Stadtregierung war etwas sauer, aber Frankreich war so eine Schutzmacht in dem Zeitraum auch über Florenz, sodass die Florentiner sich nicht gut durchsetzen konnten. Und Ludwig XII. Hat sogar den Plan gehabt, das letzte Abendmahl aus den 1490er Jahren von der Wand abnehmen zu lassen und nach Frankreich bringen zu lassen, so als eine Art Souvenir, was aber nicht möglich war. Wäre das wirklich ein Fresko gewesen, so wäre das sogar irgendwie gegangen. Denn Sie wissen, ein Fresko ist ein auf einen nassen Putz aufgetragenes Wandgemälde, das man zur Not auch abnehmen kann, weil sich diese Putzschicht nie so hundertprozentig mit dem Grund verbindet. Sie kennen es vielleicht in Avignon im Papstpalast, ich mache jetzt einen kleinen Schlenk, aber wir haben ja Zeit. Sie kennen vielleicht die Sinopien von Simone Martini. Durch die Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg sind die Fresken von der Wand gefallen und es sind die Unterzeichnungen rausgekommen, diese roten Unterzeichnungen. Und das gibt es auch an anderen Orten. Also sowas kann man vor allem in italienischen Kirchen hin und wieder sehen. Also ein Fresko kann man im Prinzip abnehmen. Nicht das, was Leonardo geliefert hat, nämlich eine Wandmalerei in einer Mischtechnik, für die er unter anderem auch Öl verwendet hat. Und Sie wissen, welche Probleme das ergeben hat und welche Probleme bis heute damit verbunden sind. Nämlich, dass dieses Werk sehr bald zu verblassen begonnen hat und bis heute eine unendliche Herausforderung für Restauratoren und Restauratorinnen darstellt. Also, es verblieb in Mailand. Ein anderer König war eben sein Nachfolger, der Nachfolger von Ludwig XII., Franz I., der ebenfalls die Kirche von Santa Maria delle Grazie in Mailand besucht hat. Das war damals schon ein Magnet, schon eine Touristenattraktion und offenbar sehr begeistert war. Wir haben von ihm keine direkten Aussagen, aber ein Höfling hat darüber geschrieben und hat sich voll der Begeisterung geäußert, was wohl ein Echo der Meinung seines Königs war. Und dann soll, jedenfalls so schreibt es Giorgio Vasari, der ja selbst Maler war, also ein Kollege von Leonardo und der Kunsthistoriker Italiens, also der eine umfangreiche Geschichte der bildenden Kunst Italiens geschrieben hat, nämlich diese Viten der berühmtesten, wichtigsten Maler. Und er schreibt, also Leonardo sei am Schluss auch in Amboise, wo er eben auf Einladung von Franz I. und man muss sagen, wohlst bestallt, also wirklich sehr, sehr gut finanziell ausgestattet. Also es, selbst sein Page hat noch mehr verdient als der Leibarzt des Königs, also wirklich sehr gut bezahlt und zwar offenbar ohne Leistungen bringen zu müssen, also wirklich ein Mäzenatentum. Also dieser Leonardo war in Frankreich nicht nur willkommen, wurde in einem eigenen Schlösschen untergebracht, hat seine Dienerschaft mitbringen können und alle entsprechend wurden finanziell unterstützt, sondern er soll sogar in den Armen Franz I. gestorben sein. Nun, ob das stimmt oder nicht, wir wissen es nicht, aber es zeugt, jedenfalls bezeugt diese Wertschätzung. Die Wertschätzung war dann eine zwar nicht bruchlose, aber doch letzten Endes kontinuierliche, was eine absolute Ausnahmestellung bedeutet. Und ab dem späten 18. Jahrhundert hat sie sich noch einmal verstärkt. Und das Interessante ist, dass eigentlich vieles, was dann in der Romantik, Spätromantik, Symbolismus geschaffen wurde, in irgendeiner Weise verwandt ist mit dem, was Leonardo geleistet hat. Also wenn man zum Beispiel die Felsgrotten-Madonna ansieht, also die Londoner Version, dann stellt man Affinitäten zum Beispiel zu einem Runge fest, also zu einem Romantiker vom reinsten Wasser. Da gibt es nicht nur ikonografische Übereinstimmungen, also wenn Sie das Kind links ansehen in dem betenden Gestus, also dieses einzelne Motiv und dass sich überhaupt die ganze Szene da vorne abspielt, also er thematisiert den Morgen, das ist also ein Symbol für das Werden, für die Jugend, sondern die ganze romantische Grundstimmung ist im Keim schon bei Leonardo angelegt. Und das macht ja die großen Künstler und Künstlerinnen immer aus, dass man immer wieder etwas findet, das auf die eigene Gegenwart, ja, ausstrahlt, ist vielleicht ein dummer Ausdruck, aber mit dem die eigene Gegenwart etwas anfangen kann, wo die eigene Gegenwart etwas vorfindet, mit dem sie weiterarbeiten kann. Oder wenn man weitergeht etwa zu einem Romantiker wie Karl Blechen, der ja in Italien war, der in Italien gearbeitet hat, gelebt hat, dann würde man auf den ersten Blick natürlich nichts an einem derartigen Landschaftsausschnitt finden, was auf Leonardo verweist. Aber letzten Endes ist die Grundkonzeption, also dieser nahsichtigen Ruinenlandschaft, durch die wir hinausblicken in einen sehr transparenten blauen Himmel, einen Himmel, der so die maximale Durchsichtigkeit darstellt, etwas, das sich mit Leonardo verbinden lässt. Oder, und da gehe ich jetzt dann schon ins fortgeschrittene 19. Jahrhundert, zu einem Symbolisten, zu Gustave Moreau, so lässt sich auch eine Darstellung wie diese Sphinx hier, der Poet mit der Sphinx oder mit der Sirene, verzeihen Sie, mit der Sirene, auch noch einmal mit Leonardo verbinden. Er wird natürlich eher die Pariser Version gesehen haben. Moreau war ja ein Gustave Moreau war ja ein ausgesprochen ein Pictor Doctus, ein gelehrter Maler. Und diese Anregungen könnte man jetzt noch weiter ausdehnen. Das wäre sozusagen die Spätwirkung, die späte Hochschätzung, die eben bis heute aufrecht ist. Wie wurde er von seinen Kollegen gesehen? Sie wissen, dass Leonardo mit Michelangelo ein bisschen ein Problem hatte, oder Michelangelo mit Leonardo. Darüber gibt es auch ein bisschen reißerische und ein bisschen aus meiner Sicht überzeichnete Dokumentationen, aber immerhin, man nimmt was mit. Aber wie wurde er dann von den jüngeren Malern gesehen? Und da drängt sich natürlich der Name Giorgio Vasari wieder auf. Giorgio Vasari, der 1550 zum ersten Mal diese Viten der berühmtesten italienischen Künstler herausgegeben hat, dann etwa 15 Jahre später noch einmal. Leonardo wurde von Vasari hochgelobt, verehrt, und zugleich, ja, kann man auch kritische Töne finden. Also in seinen Viten schreibt Vasari über ihn, ja, was ist die Kritik? Er sagt gleich eingangs, spricht er von einer Art Unbeständigkeit Leonardos, von einer Unverlässlichkeit, also Unbeständigkeit, Unverlässlichkeit, das Un müssen Sie sich hier dazu denken. Er hat fast nie etwas beendet und er hätte wenig gearbeitet. Also gemeint ist natürlich, er hat wenig als Maler gearbeitet. Insgesamt war er genau das Gegenteil, war ihn absolut nimmermüde. Nun, aber Vasari nimmt eigentlich dem sofort wieder den Wind aus den Segeln, indem er betont, dass das mehr so die Außensicht war, also dass die anderen das so gesehen haben. Und da muss man überhaupt sehr vorsichtig sein. Es gibt ein berühmtes Beispiel, und da greife ich jetzt auch einmal weit zurück, nämlich in der Zeit der Kathedralen um 1200 herum wurde in Frankreich eine neue Technik entwickelt, und zwar hat man die Steine vorfabriziert. Man hat sie im Winter vorfabriziert und hat sie im Sommer versetzt, was eine sehr kluge Strategie ist. Im Winter kann man wo drinnen sein, zumindest vom Wind und Wetter geschützt. Vielleicht gab es auch ein Feuer, damit man sich wärmen kann dazwischen. Man behaut die Steine und kann sie im Sommer versetzen, wenn der Mörtel bindet. So ein Franzose ging dann nach England, man hat ihn berufen, er sollte dort an einer Kathedrale mitwirken, und man hat ihn mit Schimpf und Schande von der Baustelle vertrieben, weil man gesagt hat, jetzt sind schon 3 Jahre vergangen und er hat außer Steinen nichts gemacht, es steht noch immer nichts von der Kathedrale. Also es gibt auch grobe Missverständnisse, manchmal versteht die Umgebung nicht, wie weit der Einzelne oder die Einzelne schon ist. Also man muss da sowieso immer sehr vorsichtig sein. So, ich komme wieder ins 16. Jahrhundert zurück. Oder sagen wir in die 90er Jahre des 15., denn es geht wiederum um dieses Abendmahl. Und da berichtet Vasari eben die durchaus amüsante Geschichte. Der Prior des Klosters Santa Maria delle Grazie, der hat da vorbeigeschaut, und Leonardo saß und hat nicht gemalt, und der ist in den Garten gegangen und hat dort gearbeitet, und er kam wieder zurück und Leonardo saß noch immer, und es war ganz eindeutig, er hat keinen Pinsel angegriffen. Jetzt hat er versucht, ihn ein bisschen zu animieren, er soll doch dieses Fresko oder diese Wandmalerei, kein Fresko, fertig machen. Und Leonardo war aber nicht dazu bereit, sich antreiben zu lassen, worauf der Prior sich an den Herzog wandte, also an Ludovico El Moro, und hat sich dort beschwert. Daraufhin hat also der Herzog Leonardo kommen lassen, und Leonardo sagte darauf zum Herzog, also wieder in der deutschen Übersetzung, dass erhabene Geister bisweilen am meisten schaffen, wenn sie am wenigsten arbeiten. Nämlich in der Zeit, wo sie erfinden und vollkommene Ideen reifen lassen, die dann der Verstand erfasst und die Hände ausdrücken und formen. Und er erklärt ihm, ja, es fehlen ihm ja eigentlich bei dem Abendmahl nur 2 Köpfe, nämlich das Kopf des Antlitz Christi und der Kopf des Verräters, also des Judas. Und er sagt, bei Christus hat er eben das Problem, dass dieses edle Antlitz, dieser Kopf, der eben von Schönheit und himmlischer Anmut sein soll, dass das eine echte Herausforderung darstellen würde, wo es eben nicht so leicht sei, damit fertig zu werden. Und bei Judas ist das Problem, da fehlt ihm erst recht ein Vorbild, Also für den Verräter, der in seiner Hinterlistigkeit und so, also nachdem ihm allen die guten Gaben geschenkt wurden, den Heiland dann verrät, also da sucht er einfach noch ein Vorbild. Aber keine Sorge, wenn ich keins finde, nehme ich einfach den Prior. Und daraufhin soll der Herzog also herzlich gelacht haben. Ich glaube also, Vasari ist es sehr darum getan, diese Kritik auch als lächerlich hinzustellen. Also der weiß schon, warum manches lang gedauert hat. Da gibt es eine Stelle, die entscheidend ist. Und zwar in der ersten Edition, Mitte des 16. Jahrhunderts, schreibt Vasari etwas über die Stellung Leonardos zu seinem Glauben. Und er sagt, er hätte also so Verrücktheiten gemacht, Pazie, so Verrücktheiten, und hat eben sehr über die Natur nachgedacht und wollte die Eigenschaft der Kräuter von der Anschauung sozusagen entdecken, und er hat sich mit den Bewegungen des Himmels beschäftigt, er, unter anderem auch mit der Sonne, von der er überzeugt war, dass sie sich nicht bewegt, also dass das geozentrische Weltbild mit einem Wort nicht stimmt. Und dann schreibt eben Vasari, und dabei entwickelte er so ketzerische Vorstellungen, dass er jegliche Religiosität verlor und es in seiner Verwegenheit höher schätzte, Philosoph als Christ zu sein. Und diese Stelle nimmt dann ein Autor, auf den ich mich dann gleich beziehen werde, her und hängt sozusagen auf diesen Haken sehr viel von seinen Überlegungen auf. Allerdings muss man sagen, dass Vasari genau diese Passage in der zweiten Edition gestrichen hat. Also er hat das noch abgemildert, und dadurch fällt eigentlich das Urteil noch panegyrischer, noch lobender, noch anerkennender aus. Ja, und außerdem schreibt Vasari, Leonardo habe sich dann ganz am Schluss doch noch zur Religion bekannt, habe sich sogar unterweisen lassen, nachdem er vorher also alles in Zweifel gezogen hat. Und er hätte sogar unter vielen Tränen bereut und das Allerheiligste Sakrament empfangen und sei sozusagen versöhnt mit Gott gestorben. Nun, ob das wahr ist, wissen wir natürlich nicht. Amboise ist weit von Florenz. Also ob das der Wunsch Vasaris war, das Wunschdenken, oder ob es wirklich so stattgefunden hat, das weiß man natürlich genauso wenig wie die Tatsache oder wie die, nein, Tatsache eben nicht. Wie die Behauptung, er sei in den Armen des Königs gestorben. Das ist natürlich eine schöne Geschichte, wir können sie nicht unterschreiben. Wo könnte überhaupt Kritik an Leonardo herkommen? Ich denke, da hilft, wenn man sich bei Vasari anschaut, was er selber gemalt hat. Wenn wir uns nämlich ansehen, was er selbst geschaffen hat, dann werden wir unschwer feststellen, dass er sich vor allem an Michelangelo orientiert hat. Also wenn wir diese etwas verdrehte Madonna dell'Umiltà anschauen, also eine Madonna, die am Boden sitzt und sich so nach hinten wendet zu ihrem Kind und in dem Fall auch zum heiligen Franziskus, so fühlt man sich natürlich an das Tondo Doni von Michelangelo erinnert, wo es ganz zu extremen Verdrehungen Marias kommt, dort motiviert, dass das Josef, also emanzipierter Vater oder Ziehvater, sich zwischendurch um das Kind gekümmert hat und ihr das Kind jetzt von hinten übergibt. Auch wenn man die szenischen Darstellungen ansieht bei Vasari, also etwa diese Schmiede des Vulkan, so wird man unschwer feststellen, dass er hinsichtlich dieser Exuberanz von nackten, vornehmlich männlichen Figuren, dass er sich natürlich an Michelangelo, etwa an der Cascina-Schlacht orientiert hat. Was aber diesen tiefen Zug betrifft, also diese Raumerstreckung, diese extreme Perspektive in die Tiefe, da fiel sein Blick wohl eher auf die späten Werke Raphaels, also wie den Borgo-Brand, der diesen extremen tiefen Zug hat und wie das dann eben für den Manierismus auch ganz entscheidend wird. Aber er hat sicherlich, was Hell-Dunkel-Plastizität betrifft, durchaus auch Leonardo rezipiert. Das heißt, Vasari hat schon auch selbst von allen das Beste genommen, und irgendwo schwingt das natürlich in dieser ganzen Kunstgeschichte, die er schreibt, an, dass er alle die er als Inspirationsquelle verwendet hat, in den Himmel hebt und damit gewissermaßen selbst überhaupt der Zenit der Kunstgeschichte wird. Wir werden wahrscheinlich ihn als Künstler dort nicht suchen, im Zenit. Als Kunsthistoriker natürlich war er eine eminent wichtige Persönlichkeit, auch wenn das, was er schreibt, immer mit Vorsicht zu genießen ist, denn vielfach war er natürlich nicht mehr Zeitzeuge, sondern auch auf Zeugnisse anderer angewiesen, vor allem dann, wenn es sehr weit zurückgeht, also etwa bis zu Cimabue, bis zu Giotto, also die Künstler um 1300, da lagen ja 250 Jahre dazwischen. Also wenn wir über Napoleon was schreiben sollen oder über Joseph II. Und wir sind natürlich, haben es ungleich leichter, an Informationen zu kommen, so sind wir auch auf Zwischenträger angewiesen. Das war natürlich auch Vasari. Aber nevertheless, also er hat aus meiner Sicht Leonardo sehr geschätzt und diese kritischen Anmerkungen aus meiner Sicht sind mehr ein Referat der Kritik der anderen als seine eigene Kritik. Nun, das wird eben anders gesehen von einem Autor, dessen Buch ich jetzt in den letzten Tagen gelesen habe, also dass ich heute vor Ihnen stehe, hat mich bewogen, mich dann noch einmal in die Literatur hineinzustürzen und da es ja völlig ausgeschlossen ist, nur irgendwie jetzt sich vollständig zu informieren, habe ich mir gedacht, ich nehme halt eins der letzten Publikationen und zwar eine Publikation, die von einem Neuzeithistoriker geschrieben ist, also bewusst nicht von einem Kunsthistoriker oder einer Kunsthistorikerin und ich muss sagen, ich habe dieses Buch, ich habe es da mit. Ich bin zwar Autor beim Beck, aber nicht umsatzbeteiligt, also ich kann es ruhig empfehlen. Leonardo da Vinci, Das Auge der Welt, eine Biografie, mit extremem Gewinn gelesen. Auch wenn ich es beim Weiterempfehlen sagen muss, man muss es mit Kritik, also mit einem kritischen Blick lesen. Ich werde Ihnen gleich vorführen, es stimmt nämlich auch nicht alles. Aber trotzdem, das, was das Historische betrifft, nämlich das Einbetten Leonardos in die Zeitgeschichte, kann man, glaube ich, enorm viel mitnehmen. Es ist gut geschrieben, Volker Reinhardt kennt sich als Neuzeithistoriker extrem gut aus in der Zeit, schwimmt da drinnen wie ein Fisch im Wasser und das macht die Sache ausgesprochen nahrhaft als Lektüre. Nun, aber dabei ist etwas ganz eigenartig, nämlich ich habe das Gefühl, er mag diesen Leonardo eigentlich nicht. Also, er lässt irgendwie nie so richtig ein gutes Haar an ihm und genau das macht die Sache so spannend. Das ist natürlich eine Provokation, die wahrscheinlich bewusst platziert ist, aber das macht die Sache so interessant, weil man kann dieses Buch sehr gut als Reibebaum verwenden, um einmal zu spüren, also wo man selber dann ein bisschen nervös wird und sagt, so jetzt muss ich ihn aber verteidigen. Das kann natürlich auch ein bisschen zu weit gehen und entschuldigen Sie, mir fallen dann auch schon immer diese blöden Geschichten ein, daran merkt man, dass man älter wird. Ich habe einmal einen Mann beobachtet, der mit einem Buch über Camille Claudel in die Neue Pinakothek kam und als ob er sie jetzt retten könne, ja, sozusagen aus den Händen von Rodin, vor der Ausbeutung durch Rodin, ist er also mit dem Buch in der Hand in die Neue Pinakothek gekommen, wo ist die Camille Claudel, wo finde ich ihre Skulpturen? Also, ja, ich habe mich ein bisschen da vor Leonardo geworfen und wurde dadurch, naja, Sie werden sehen. Also, Reinhardt betont, dass er so unverlässlich war. Gut, wir haben Beschwerden, wir haben Briefe, wir haben sogar Prozessakten, irgendwo war schon was dran. Aber warum war er so unverlässlich? Das kann man ja vorwegnehmen, weil er sich immer mit anderen Dingen auch beschäftigt hat, nämlich für ihn war ein Thema, das ihm offenbar vorgegeben war, eben wie das Abendmahl oder wie die Epiphanie oder wie Anna Selbtritt, sofort eine Herausforderung, sich mit einer Menge anderer Themen zu beschäftigen. Und dadurch stockte der Herstellungsprozess. Reinhardt bekrittelt bis zu einem gewissen Grad, dass er ein technischer Experimentator war. Technisch jetzt also in zweierlei Hinsicht. Nämlich einerseits, dass er seine Gemälde eben mit ungewöhnlichen Materialien ausgeführt hat und andererseits auch, dass er sich bei den technischen Erfindungen ja eigentlich nicht wirklich ausgekannt hat. Nun, auch hier werfe ich mich gleich von vornherein vor Leonardo. Dieses Experimentieren hat natürlich einen Sinn gehabt. Er wollte nämlich etwas malen, was mit Freskotechnik schlecht ging. Auf das komme ich dann noch zurück. Und was seine technischen Erfindungen betrifft, ja, natürlich hat ihm bei seinem Hubschrauber der Antrieb nicht interessiert, was natürlich keine Quantité negligeable ist, aber er hat doch gewusst, wie dieses Objekt, würde dieses Problem gelöst sein, funktionieren könnte. Dann,
Entschuldigung, ich habe gerade irgendeine blöde Verkühlung hinter mir.
Aber hinter mir, also ich hoffe, ich bin nicht mehr ansteckend. Dann sagt Volker Reinhardt, dass quasi Leonardo sich so selbst stilisiert hätte, also an seiner Image-Kreation gearbeitet hätte. Und zwar mit einer gewissen eben technischen Selbstüberschätzung. Er hätte ja gar keine Erfahrung gehabt bei den technischen Dingen, also auch beim Festungsbau oder wenn er einfach findet, man soll vielleicht den Arno umleiten, hätte ihm ja jede Voraussetzung dafür gefehlt. Gegessen, stimmt, aber die Vision muss man trotzdem erst einmal haben. Und dann darin, also er hätte sich hochstilisiert, indem er sich als Malerphilosoph so selbst quasi in den Olymp gehoben hätte, besonders durch seine Schrift des Paragone. Nun, Paragone heißt Wettstreit, wie Sie wissen, und Sie werden das jetzt schon da und dort auch aufgeschnappt haben, wenn Sie es nicht ohne dies schon vorher gewusst haben. Es geht um den Wettstreit zwischen Malerei und Skulptur. Es hat einen ganz bestimmten Grund. Da geht es nicht nur um persönliche Reibereien zwischen Maler und Bildhauer, also zwischen Leonardo und Michelangelo, sondern wir sind in einer Zeit, wo dieses Denkmodell des Quadrivium und Trivium, also Trivium und Quadrivium, also die Bildungsstruktur der Antike immer noch wirksam war. Und in diesen Artes Liberales, also in den freien Künsten, die auch angesehen waren, war nur die Musik drinnen. Also die Malerei und die Skulpturen waren da nicht integriert. Die Artes Liberales sind eine Idee der Antike, die von der herrschenden Klasse, der wohlhabenden herrschenden Klasse erfunden wurde. Also von den Grundbesitzern, die selbst eben nicht gearbeitet haben und die sich Philosophen, Musiker, Rhetoriker und so weiter angelacht haben in ihrer Entourage, damit es ein bisschen amüsanter ist auf den Gütern, die auch nichts angegriffen haben. Denn die Arbeit, die schmutzig macht, haben durchwegs nur die Sklaven verrichtet. Und aus dieser soziologisch sehr leicht verständlichen Struktur der Antike heraus hat sich die Idee gehalten, dass zu den Artes Liberales nur jene Wissenschaftszweige gehören, also Arithmetik, Rhetorik, Philosophie und so weiter und Musik, wo man sich eben die Finger nicht schmutzig macht. Und daher blieb die Malerei und vor allem die Skulptur, ja, wo man eben ordentlich schwitzt und ordentlich dreckig macht, völlig draußen. Und den Renaissance-Künstlern ist es eben darum gegangen, beides jetzt hereinzuholen, aber statt an einem Strick zu ziehen, haben jetzt die Bildhauer und die Maler sozusagen extra wieder hier versucht, ihr Metier rein zu tragen in die Artes Liberales mit den verschiedensten Argumenten. Also die Bildhauer haben natürlich immer gesagt, nur sie können etwas rundansichtig darstellen von verschiedenen Seiten. Dann haben die Maler ins Bild Spiegel integriert, dann hat man etwas auch von hinten gesehen. Dann haben sie gesagt, wir zeigen es auch von verschiedenen Seiten. Also das geht so hin und her. Leonardo geht aber den Weg, dass er sein großes Wissen auf verschiedensten Gebieten anführt und vor allem sich eben als Malerphilosoph zeigt, geriert und damit versucht, sich da hinein zu optieren in die Art des Liberales. Das ist aber nicht einfach eine persönliche Eitelkeit, sondern das ist ein jahrhundertelanger Prozess, der von sämtlichen Künstlern dieser Zeit, die nicht nur sich als Handwerker definiert haben, geführt wurde, gekämpft wurde. Also das kann man jetzt auch nicht so als Negativmarke Leonardo umhängen. Und dann kommt so indirekt eben bei Volker Burkhardt auch noch heraus, Volker Reinhardt noch heraus. Ja, Burkhardt ist natürlich auch immer gut zu lesen, aber Volker Reinhardt heraus, quasi, dass Leonardo ein politischer Wendehals war, weil er ja für alle gearbeitet hat, also für weltliche Herrscher, für Kirche und bei den weltlichen Herrschern nicht zimperlich war und immer gerade dort die Aufträge einkassiert hat, wo er sie bekommen hat. Ja, stimmt, erstens haben das alle gemacht, was die Sache nicht immer besser macht, aber es war auch die Zeit der Söldner und Söldnerführer. Es war geradezu in Mode, verschiedenen Herren zu dienen. Wir sind nicht mehr in einem mittelalterlichen Feudalsystem, wo man also von einer Nibelungentreue geprägt sein musste. Also auch da ist man in einem, und das weiß Volker Reinhardt natürlich, ist man in einer soziologischen Strömung drinnen, die eine sehr breite war. Also gut, jetzt habe ich mich schon einmal vor Leonardo geworfen. Was natürlich sehr schön in dem Buch rauskommt, ist, dass er sich zeitlebens mit der Natur beschäftigt hat und dass er lebenslang quasi an einer dreifachen Front gekämpft hat, nämlich einerseits gegen die Humanisten, deren Rückbezug auf die Antike Leonardo insofern dekutant erschien, weil er den Eindruck hatte, erstens, dass er sich in Sprachverliebtheit verlieren, also in der Liebe zur Literatur der Antike und damit aber auch in einer Liebe zur eigenen Sprache, zur eigenen Rhetorik, aber auch, dass zum Beispiel die Werke, die schriftlichen Quellen über das, was wir heute Naturwissenschaften nennen würden, die es natürlich nicht so isoliert gab, auch nicht sehr weit führen, jedenfalls nicht weit genug, dass es da besser ist, sich auf die Empirie zu verlassen. Die zweite Frontstellung war gegen Magier, Kurpusche und so weiter, also alle, die so versucht haben, ein Geheimwissen zu hüten, das nur in Klammer zu dem Thema Da Vinci Code, also er war sicher nicht jemand, der ein Geheimwissen gehütet hat, sondern ganz im Gegenteil, dem es um Erkenntnis ging, und dann auch gegen die Theologen aus einem Misstrauen gegenüber Reliquien, einem Misstrauen gegenüber der Liturgie und vor allem aus der Erkenntnis, dass die Bibel auf viele Fragen einfach keine Antworten liefert oder auch falsche. Also das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber er hat zum Beispiel Muscheln gefunden hoch auf den Bergen und dann eben nachgeschaut, was steht da über die Sintflut in der Bibel und ist das ausreichend als Information? Nein, ist es nicht. Und das war auf vielen Ebenen so. Also da ist Volker Reinhardt sicher recht zu geben, diese dreifache Frontstellung war da. Eine große Herausforderung ist eben die Frage Leonardo als Nicht-Christ. Also dürfen wir uns auf das verlassen, was Vasari schreibt, dass er quasi ein Ketzer war, der nichts mehr mit der Religion am Hut haben wollte. Gut, das ist eine Frage, die uns jetzt noch beschäftigen wird. Da bin ich drauf schon eingegangen. Vasari hat auch, und das betont Reinhardt auch, selbst noch einmal daran mitgewirkt, ein Werk Leonardos zu zerstören, nämlich als Mitte des 16. Jahrhunderts dieser Salone di Cinquecento, also dieser große Ratssaal im Palazzo Vecchio in Florenz neu adaptiert wurde, panegyrisch im Hinblick auf die Medici. Bei der Gelegenheit wurde eben die Anghiari-Schlacht zerstört oder, wie heute auch manche denken, durch eine Wand abgedeckt, auf der dann die neuen Fresken gemalt wurden. Und an dieser Ausstattung war Vasari selber und seine Werkstatt beteiligt. Also insofern habe Vasari selbst an der Destruktion Leonardos mitgewirkt. Auch darüber könnte man jetzt lang reden. De facto war von der Anghiari-Schlacht noch nicht viel an der Wand. Und bei aller Wertschätzung war die Politik, hat neue Ausstattungen gefordert und so archäologisch ist man dann eben in der Zeit nicht an das Vorhandene herangegangen. Boom. Also hier Anghiari-Schlacht. Kurz zur Gliederung, die ist ganz einfach. Also das, was ich Ihnen heute da referieren möchte. Die Einleitung haben Sie schon hinter sich. Der erste Block betrifft das Thema Empirie gegenüber Pflanzen, Anatomie und auch der Emotion des Menschen. Dann kommt in einem zweiten Teil, gehe ich auf einzelne Werke ein, der Übersichtlichkeit halber nur auf drei, nämlich die Anbetung der Könige, das Abendmahl und die Anna Selbtritt. Und dann, wenn Sie noch Lust haben, komme ich gern noch auf den Salvator Mundi zu sprechen. Aber wenn Sie vorher, ich mache da glaube ich vorher mit Ihrem Einverständnis eine kurze Pause, also wenn Sie vorher flüchten wollen, dann bitte tun Sie das. Nun, Empirie. Das ist das, worum es Leonardo immer ging. Sich nicht auf Aussagen oder auf Darstellungen zu verlassen, von wem immer die stammen mögen, sondern selbst hinzusehen. Selbst hinzuschauen und das, was er sah, zu zeichnen, zum Beispiel bei diesem doldigen Milchstern, ich zeige Ihnen da rechts ein Foto, so irgendwas aus dem Internet heruntergekupfert. Und es ist eine Erfahrung, die ich Ihnen wirklich weitergeben kann. Es schult nicht so sehr das Sehen wie das selber Zeichnen. Und das Interessante ist, dass man beim Naturstudium eigentlich auch jene, die behaupten, sie können gar nicht zeichnen, in der Regel etwas zusammenbringt und mit Übung immer mehr zusammenbringt. Also wenn Sie das interessiert, machen Sie das. Kaufen Sie sich einen kleinen Block, ein Heft oder einen Bleistift oder einen Kuli und setzen Sie sich irgendwo hin. Gehen Sie in den Wald, ich hoffe, Sie sind zeckengeimpft, setzen Sie sich hin, zeichnen Sie irgendetwas. Sie werden unerhört beschenkt am Abend nach Hause gehen. Und das ist etwas, was auch Leonardos Approach sozusagen permanent bestimmt hat. Er hat natürlich Pflanzen gebraucht für seine Bilder, denn manche waren ein Symbol für Maria oder er wollte überhaupt die Natur als solche wiedergeben. Und das war ihm Anlass, dann in die Natur hinauszugehen und zu zeichnen. Und gerade bei Mailand war ihm das ein großes Anliegen. Die Stadt war groß, die Stadt war schmutzig, die Stadt war laut. Er war ein Feingeist, er war ja immer sehr gepflegt, er hat sich gut angezogen. Er hatte auch gute Manieren, er war ein Sir sozusagen und ihn hat diese laute, ja irgendwo wahrscheinlich in vieler Hinsicht auch ja, brutal primitive Stadt da sehr gestört und dann ist er rausgegangen und hat oft lange Zeit in der Natur verbracht und hat eben gezeichnet und dann entstehen eben so Blätter wie diese Eicheln, also ein Eichenzweig mit diesen sehr spezifischen Blättern mit den Eicheln dran oder Veilchen und Hundsrosen rechts oder die Brombeeren links. Wenn wir diese Blätter heute ansehen, so lehren sie uns bis heute hinzusehen und diese Pflanzen besser zu sehen. Aber wie gesagt, es führt kein besserer Weg an die Natur heran, als selber zu zeichnen. Und haben Sie keine Angst, dass Sie nicht zeichnen können. Denn Zeichnen ist nicht primär etwas der Hand, sondern ist primär etwas der Augen und des Kopfs, aber eigentlich des Gehirns. Denn das Wahrnehmen ist etwas, was man lernen kann und was man ja, lernen sollte. Und gerade in einer Zeit, wo alles immer nur so schnell auf uns niederprasselt, ist das eine gute Meditationsgeschichte. Nun ist es aber interessant, dass natürlich auch ein Leonardo nicht vom Himmel fällt, sondern es gibt eine ganz spezifische Bewegung, die wir im ausgehenden 12. Jahrhundert verorten können. Ich zeige Ihnen hier links die Traumträger des Nicolas von Verdun vom Ambo in Klosterneuburg. Also wenn Sie es nicht im Original kennen, kennen Sie es vielleicht von einer Flasche als Etikett. Wenn Sie sich diese Traube anschauen und die Blätter, die Weinblätter und die Reben, wie sich die einkringeln, da steckt einfach eine ganz präzise Beobachtung der Natur dahinter. Notre Dame von Paris, ein sehr emotional aufgeladenes Thema im Moment, am Westportal, Gott sei Dank nicht zerstört. Dort finden wir dann so 1210, 15, 20 herum den sogenannten Herbariumstil. Ebenfalls eine Beschäftigung mit der Natur. Hier werden einzelne Pflanzen durchaus diagnostizierbar, identifizierbar, verschiedenste dargestellt. Und gerade in Mailand war ein großes Interesse da, zum Beispiel bei Michelino da Besozzo, bei diesem Gebetbuch von ca. 1430 finden wir Pflanzen um die Heiligendarstellung herum und ein Lombarde war offenbar in Frankreich auch tätig, der sogar noch früher als Michelino da Besozzo die Erdbeeren, also die wilden Erdbeeren beobachtet hat, also nicht dieses Wasserzeug, sondern die wirklichen Walderdbeeren, wie die blühen und wie sie Früchte tragen. Und das Interessante ist, dass gerade bei Michelino da Besozzo etwas auftaucht, das dann auch für Leonardo interessant ist, nämlich, dass die Pflanzen, so ornamental sie hier dargestellt sind, aus einer Wurzel herauswachsen. Und das ist auf jeder Seite gleich. Immer wachsen die Pflanzen aus dieser Wurzel heraus. Das heißt, schon hier im früheren 15. Jahrhundert ist ein Interesse für das Wachsen da, also wie Pflanzen entstehen. Und das treibt dann Leonardo weiter, denn ihm ist es wirklich darum gegangen, zu verstehen, wie aus einem Samen eine Pflanze wird und wie die wächst, wie sie blüht und wie sie Früchte trägt und wie sie auch wieder eingeht und wie sie am Schluss wieder sozusagen kompostiert werden kann und wie wieder daraus die nächsten Pflanzen sich speisen. Das ist ein Thema, das dann im ganzen 15. Jahrhundert da und dort aufpoppt. Zum Beispiel bei diesem hinreißenden Gebetbuch der Katharina von Kleve, 1440 herum, haben wir offenbar von diesen Mailänder Künstlern, Mailänder Miniaturisten inspiriert, ebenfalls diese Wurzeln und aus denen sich dann die Pflanzen entwickeln und diese Randleisten bilden und zum Teil auch noch von Tieren besucht werden, also bewohnt werden, etwa von diesen Schmetterlingen, die ja klar identifizierbar sind, also Faunaugen und so weiter, oder rechts auf der Rektoseite von zwei Libellen, die gerade sich die Mahlzeit einer Fliege teilen. Also dieses Fressen und gefressen werden klingt hier 1440 herum schon an und das ist ein Thema, das dann auch für Leonardo ganz wichtig werden sollte. Also hier noch einmal vergrößert. Dann in den 1470er Jahren finden wir vor allem in den südlichen Niederlanden, also die Katharina von Kleve, das sind wir in den nördlichen Niederlanden, also Holland, und jetzt gehen wir nach südlichen Niederlanden, Burgund, sprich Belgien, finden wir Gebetbücher, die auf jeder Seite in hinreißendster Weise Pflanzen wiedergeben, vornehmlich Pflanzen, eben Blumen, hin und wieder aber auch einmal Beeren, wie zum Beispiel diese Ribisel. Oder dann geht es weiter. Wir haben dann kleine, also Stauden sozusagen von Pflanzen, die in dem Fall sogar von Vögeln besucht werden und von da ist es dann eben nicht mehr weit zu einem Blatt wie dem großen Rasenstück von Dürer in der Albertina. Aber Dürer malt das, was er jetzt auf einem Stück eben sieht und Leonardo ist diesbezüglich eben, geht einen anderen Weg. Ja, er studiert das auch, aber ihn interessiert immer die Entwicklung. Also woraus, wohin und wieder sozusagen zurück. Er war jemand, der diesen Prozess dieses Werden und Vergehens ganz genau studiert hat. Also insofern ist sein Interesse an der Natur noch einmal ein anderes als dieses rein mimetische, nachahmende, wie wir das vor allem in der niederländischen Buchmalerei gleichzeitig finden können, wie das dann auch auf Nürnberg ausgestrahlt ist, also auf Dürer. Aber damit nicht genug. Er hat eben, wie schon angedeutet, sich mit der Sonne, also mit den Gestirnen, mit dem Mond beschäftigt. Damit kam er natürlich in Konflikt mit dem Genesis-Bericht. Das passt dann alles nicht mehr zusammen. Und Sie wissen, das Problem hat sich ja dann noch einmal ganz auf einen Höhepunkt zubewegt mit Galileo Galilei. Dann haben wir diesen Übergang vom Trivium und Quadrivium hin zur Scientia Nova. Da löst sich dann im Ende des 16. Jahrhunderts, löst sich die Naturwissenschaft effektiv von der Theologie ab. Aber so weit war Leonardo noch nicht. Er war noch immer in diesem großen Kontext auch gefangen, wo man eigentlich erwartet hat, dass er drinnen bleibt in der Dogmatik, die vom Alten und vom Neuen Testament, vom Ersten und vom Zweiten Testament vorgegeben waren, was ihm aber nicht möglich war, denn Leonardos Buch ist eben nicht, also letztendlich entscheidendes Buch, ist eben nicht die Bibel, ist auch nicht die antike Literatur, sondern es ist eben die Natur selbst. Er liest eben, sein einziges Buch, das er zulässt, ist die Natur selbst. Und das heißt, er muss sich auf seine Erkenntnis, seine Logik, auf sein Auge verlassen können. Und damit lässt er auch das große Werk des Albertus Magnus, der im 13. Jahrhundert noch einmal versucht hat, also pendelnd zwischen Köln und Paris, noch einmal versucht hat, die Naturbeobachtungen mit dem Glauben zu verschränken, hinter sich. Sie wissen, Leonardo hat auch anatomische Studien betrieben. Er hat seziert, er hat am Ende seines Lebens gesagt, er hat ungefähr 30 Leichen seziert. Alte Menschen, also Menschen im besten Alter, offenbar Schwangere, also Verstorbene natürlich, alte Menschen, Kinder, und das hat ihm eben dazu gedient, auch die Entwicklung des Menschen, also vom Embryo weiter bis zum Sterben zu verfolgen. Nun, das mit dem Sezieren, das ist so eine Sache an sich, also so richtig festgeschrieben war das ja nicht, dass es verboten ist, aber es hat auch das hat sich natürlich gespießt mit dem Auferstehungsglauben, also wenn man an die leibliche Auferstehung glaubt, was ja einem Christen abgefordert wird, dann verträgt sich damit das Sezieren natürlich nicht besonders gut, und es haben ja bis heute Menschen ein Problem, wenn sie gläubig sind, zum Beispiel ihre Remains dem Sezieren, also zum Beispiel den anatomischen Studien der Studenten zur Verfügung zu stellen. Tatsächlich ist das etwas, was sich die Menschen schon immer wieder interessiert hat. Interessanterweise nicht in Ägypten, dort würde man es ja erwarten, wenn man schon die Mumien präpariert, heißt das, dass man ihnen ja die ganzen Eingeweide herausnimmt. Sie wissen, die sind dann in diesen Kanopenkrügen verwahrt worden, also in diesen Alabaster, also wenn man es sich leisten konnte, in diesen Alabastergefäßen. Und man hat ja dann nur den Rest mumifiziert, also sozusagen ausgenommen, so wie bei einem Huhn. Ja? Also, Sie wissen, da gibt es manchmal das Sackerl noch drinnen. Ja. Aber kochen tut man ja nur den Rest. Jedenfalls ich mache das so, aber ich denke, das empfiehlt sich an. Aber die Ägypter haben eben interessanterweise, obwohl sie dieses Mumifizieren, wie wir wissen, perfekt beherrscht haben, haben eben nicht seziert. Es gibt aber dann in Alexandria, also nicht ganz zufällig schon in Ägypten, im dritten vorchristlichen Jahrhundert die ersten Ansätze. Und dann, also später bei Galen, der überhaupt die Bezugsperson diesbezüglich ja Jahrhunderte bleiben sollte, oder eigentlich fast Jahrtausende. Und dann ist vor allem Ende des 13. Jahrhunderts in Padua das schon belegt. Also 1222 wurde ja die Uni in Padua gegründet, und dort wurde dann schon, also zumindest weiß man es, im späten 13. Jahrhundert seziert. Es gibt im 14. Jahrhundert Traktate in England, das, was Sie rechts sehen, ist so ein englischer Traktat, eben sehr nett, weil man sieht, wie der Mensch da auseinander geklappt ist beim Sezieren. Und dann tauchen Quellen immer wieder auf, also etwa aus Heidelberg, wo es schon ein anatomisches Theater gegeben hat, und believe it or not, auch in Wien ist das passiert. Also wir haben eine Quelle, dass ein Italiener bezeichnenderweise 1404 hier seziert hat. Aber Leonardo geht natürlich einen extremen Schritt weiter, weil er sein Interesse, sein nimmermüdes Interesse verbindet mit diesem unendlich guten Auge und seiner Fähigkeit, das, was er sieht, auch darzustellen. Also da ist natürlich ein enormer Schritt vorwärts gegangen. Ja, es gibt Fehler, er soll, ich bin keine Ärztin, er soll Organe wo falsch verortet haben, es soll nicht alles stimmen, das mag schon sein, aber der Schritt vorwärts war natürlich ein extrem großer. Etwa gleichzeitig, etwas später, hat dann auch Michelangelo seziert, da wissen wir das aus einer Quelle, in diesem Fall sogar im Schoß der Kirche, weil ihm der Prior von Santo Spirito in Florenz die Möglichkeit gegeben hat, in der Leichenkammer zu sezieren. Und das war ihm wichtig, um diese Muskeln, die ihm ja so wesentlich waren bei den Darstellungen, eben genau zu kennen, wie die funktionieren, wo die anfangen, wo die enden. Und gerade bei diesem nackten Christus für Santo Spirito war das für ihn ganz entscheidend. Jetzt ein Tipp, der gar nichts mit Leonardo zu tun hat. Es gibt also für Leute, die gern Belletristik lesen, es gibt von einem Italiener, Eri di De Lucia, nein, De Luca, verzeihen Sie, Eri De Luca, ein Buch, das heißt Den Himmel finden, also jedenfalls auf Deutsch. Und da geht es zwar um einen Kruzifixus des 19. Jahrhunderts, aber auch seinen naturalistischen Kruzifixus, wo das beste Stück abhanden gekommen ist und wo ein Bildhauer den Auftrag bekommt, dieses wieder zu ergänzen. Und das ganze Buch geht darum, wie er sich diesem Thema nähert, und es ist wunderschön zu lesen. Also eine Lektüre, die in jeder Hinsicht eye-opening, herzöffnend ist. Also ich kann das sehr empfehlen und durchaus kinderfrei, also kein Porno. Also wie gesagt, es gab kein offizielles Sezierverbot in dem Sinn, aber dennoch, es war ein Tabu, weil es sich nicht vertragen hat mit dem Glauben an die Auferstehung. Und natürlich auch, wer seziert, kommt drauf, dass den Frauen dass den Männern keine Rippe fehlt, ja, also dass die nicht entnommen wurde, um daraus Eva zu basteln. Also insofern war das schon eine brisante Sache, das durchzuführen. Nur ganz kurz, also im 16. Jahrhundert war dann das Eis gebrochen, also Andreas Vesalius ist dann belgischer Arzt gewesen, der in Italien gelernt hat, und dadurch, dass er Leibarzt Karl V. und Philipp II. War, gewissermaßen freie Bahn hatte zu sezieren, und er hat dann auch wieder im Schoß der Kirche in Bologna öffentlich seziert. Das ist dann extra ein Theatrum Anatomicum dort errichtet worden, und da ist dann kein Halten mehr. Also da gibt es dann die Illustrationen, das haben sich die Künstler natürlich alle dann zunutze gemacht. Aber was eben bei Leonardo so hinreißend ist, ist, dass er genauso wie er bei der Natur, wo ihn interessiert, wie aus dem Samen eben die Blüte und aus der Blüte die Pflanze wird und so weiter, aus der Blüte die Frucht wird, trägt er diese Fragen auch an den Menschen heran, also von der Zeugung her, über den Embryo, über die Entwicklung des Embryos, eben bis zum erwachsenen Menschen und dann bis zum alternden Menschen und bis zu dessen Tod. Und hier nur ganz kurz ein Hinweis, ich kann auf das natürlich nicht eingehen, der Beginn für dieses empirische Herangehen liegt im späten 11. Jahrhundert. Also man hat von der Spätantike bis ins späte 11. Jahrhundert ist sozusagen wirklich ein Loch, wo die Empirie keine Rolle spielt. Im späten 11. Jahrhundert beginnt es, und zwar über die Philosophie, weil damals im späten 11. Jahrhundert die Rezeption von Aristoteles einsetzt. Also Aristoteles ist der Motor, die Lektüre von Aristoteles führt an die Notwendigkeit daran, sich der Welt der sichtbaren Dinge zuzuwenden, das Hic et Nunc in den Blick zu nehmen, nicht nur den Kopf hinaufzuheben in die Transzendenz. Und damit beginnt dann so ein Entwicklungsprozess von der Philosophie her, über Petrus Abelard und in die visuellen Medien hinein. Und da ist eben ein Nicolas von Verdun beteiligt, da ist dieser Herbariumstil in Paris beteiligt. Und das war natürlich eine brisante Sache, denn es ging nicht nur um die Empirie, nicht nur ums Hinschauen, sondern es ging ums logisch Denken und es ging vor allem ums eigene Urteilsvermögen. Also das eigene Urteil höher anzusetzen als die Autoritäten, die Autoritates, die theologischen Aussagen der vergangenen Jahrhunderte, und das war natürlich eine sehr brisante Sache. Und so ist es immer wieder, gerade in Paris, auch wieder zu einem Verbot der Aristoteles-Lektüre gekommen. Also ich habe die Zahlen hier brav aufgelistet, 15, 31, 45, 70, 77. Also 77 war überhaupt eine ganz große Verurteilung. Da gibt es ein wunderschönes Buch von Kurt Flasch, das ich Ihnen höchst empfehlen kann. Überhaupt Kurt Flasch, ein Mann zum Niederknien, was Philosophiegeschichte betrifft. Das heißt Aufklärung im Mittelalter, also 1277 Aufklärung im Mittelalter. Ein Buch, das also in kurzer Form in dieses Problem der Aristoteles-Rezeption und Aristoteles-Verbotes einführt. Und dann gehört hier noch ein, in der Einleitung habe ich es angedeutet, gehört hier noch ein dritter Punkt her, nämlich das Lächeln. Das Lachen war nämlich verboten von kirchlicher Seite. Schon in der Spätantike hat man nicht nur die Komödien verboten als solche, als frivolen Zeitvertreib, also es wurde es angesehen als frivolen Zeitvertreib, sondern man hat das Lachen als solches verboten. Und zwar, Sie werden sich fragen, warum? Man konnte sich dann immer darauf berufen, ja, Christus hätte nie gelacht. Aber es ging vor allem darum, zum Lachen braucht man den Körper. Der Körper kommt sozusagen so richtig ins Hupfen, ins Schupfen. Ja? Und das durfte eben nicht sein, weil die Beteiligung des Körpers am Geist war eine Art Verunreinigung. Also man hat den Geist durch den Körper, hätte man verunreinigt. Und so hört auch das Lächeln und das Lachen auf. Und erst, also das aber dann bei Leonardo so eine große Rolle spielt, und auch da ist es so, dass im 13. Jahrhundert, also 1230, der Josefsmeister in Reims, also der Engel der Maria, die gute Botschaft bringt, der grinst sich eines. Josef ist nicht der völlig deprimierte Ziehvater, dem zwar dreimal der Engel erscheint, es nutzt noch immer nichts, er sitzt immer noch völlig geschafft dann bei der Geburt herum, statt dass er irgendwas Maria das Händchen hält oder sich vielleicht sonst betätigt. Nein, er sitzt nur deprimiert herum. Das sind Jahrhunderte lang und dann plötzlich beginnt dieser Josef zu lächeln, zu lachen. Und damit ist ein Thema in der Welt, dann sind es vor allem die Erlösten beim jüngsten Gericht, die eben angenommen sind, die also ihre Eintrittskarte bekommen haben, die so ihre moralischen Gutpunkte bekommen haben, so wie das jetzt in China üblich ist. Also die dürfen fliegen ins Elysium. Und das ist dann ein Thema, das das ganze Abendland bestimmt. Das ist kein gerader Weg, das war ein eigenes Thema für einen eigenen Vortrag. Aber jedenfalls ist damit das Eis gebrochen und es ist interessant, dass eben gerade Leonardo dafür berühmt wird, dass bei ihm jedenfalls gegen Ende des Lebens seine Personen auf den Bildern eben lächeln. Und das alles hängt irgendwie mit dieser antiken, antiken Rezeption natürlich, also mit dieser Aristoteles-Rezeption zusammen. Ein großes Thema, Petrus Abel habe ich genannt, Wilhelm von Ockham, und von den Malern wäre vor allem eher Giotto zu nennen. Und da muss man sagen, Leonardo hat die Kunstgeschichte gut gekannt. Er wusste, Giotto ist ein ganz wichtiger gewesen. Aber auch das ein Seitenstrang, auf den ich hier nicht eingehen kann. In der Philosophie hat dann einer versucht, so gewissermaßen alles das, was Leonardo so angerissen hat und wo er ausgeschwärmt ist in seinem Erkenntnisdrang, noch einmal einzufangen, also mit einem Schmetterlingsnetz, wobei das jetzt nicht eine konkrete Leonardo-Domptierung war, sondern etwas, was aus ihm selbst eben als Notwendigkeit gekommen ist. Das ist ein anderer Florentiner, Pico della Mirandola, der gesagt hat, die Erkenntnis ist das, was den Menschen ausmacht und was ihn zu einem göttlichen Wesen macht, ja, das ihn aufsteigen lässt bis zu Gott und das ihn eigentlich auf dieselbe Ebene wie Gott hebt. Also es gab durchaus auch Versuche, diesen Erkenntnishunger noch einmal einzufangen von Seiten der Philosophie. Leonardo war das offenbar kein Anliegen. Der ist da einfach über die Grenzen hinausgegangen und hat seinem Forscherdrang vollkommen frei Lauf gegeben. Nun habe ich dieses Thema angesprochen von Leonardo, der Nicht-Christ, dass das eben bei Volker Reinhardt drankommt. Und da möchte ich Ihnen jetzt drei Werke kurz, aber nicht ganz kurz vorstellen, wo Volker Reinhardt immer wieder so etwas Nicht-Christliches diagnostiziert und was ich ungeheuer herausfordernd fand. Zum Beispiel bei der Epiphanie. Da schreibt er, dass Josef fehlt, dass der Ochs und der Esel nicht da sind, also dass das quasi gegen die übliche Ikonografie verstößt und dass auch diese Könige da vorn, also die werden nicht beachtet und also irgendwie schert sich keiner um sie und das Ganze ist irgendwie nicht sehr gut gelöst. Das lese ich Ihnen doch die paar Zeilen vor, sofern ich meine Lesebrille finde und die entsprechende Stelle finde. Also, er schreibt da, also, darüber hinaus können die Zuschauer mit ihren unterschiedlichen Haltungen die ganze Bandbreite, also die Zuschauer, das sind die Personen, die da herumstehen, ja, die Zuschauer mit ihren unterschiedlichen Haltungen die ganze Bandbreite der Reaktionen aus echtem Glauben, Heuchelei und Ablehnung widerspiegeln, während die Annahme oder Ablehnung der Geschenke, also der Geschenke der drei Könige, als Erlösung und Verdammung je nach Verdienst zu interpretieren wäre. Und die Abwesenheit Josefs würde sich ergeben, er hat sozusagen seinen Job schon getan, den braucht man also nicht mehr, kann sich schon seinen Pflichten als Familienversorger zuwenden und so weiter. Also ich möchte das jetzt nicht ekelhaft kritisieren, aber hier geht es immer wieder so darum, ja, es geht eigentlich gar nicht eben um die Erlösung, es geht auch um die Verdammung und das Ganze funktioniert irgendwie nicht recht und das sei eben dieser kirchenkritischen Haltung von Leonardo geschuldet. Nun, schauen wir uns doch einmal an, wie die Epiphanie sonst dargestellt wurde. Und jetzt bin ich ein bisschen bösartig und pro domo. Natürlich mag ich Gentile da Fabriano, mag ich Botticelli, mag ich Ghirlandaio und so weiter, aber ich definiere es jetzt einmal ein bisschen bösartig. Wenn Sie sich das anschauen, so sehen Sie, dass bei Gentile da Fabriano die Sache relativ simpel gestrickt ist. Also Maria sitzt links, die Könige kommen zwar von rechts hinten, aber wirklich im Bild bewegen sie sich von rechts nach links, also wie auf einem Fries, sehr simpel, erst wird geritten, dann gestanden, dann gekniet und dann sind wir schon gelandet und das war's. Also, wie gesagt, das ist jetzt sehr bösartig, also bitte sagen Sie es nicht dem Gentile da Fabriano. Oder Fra Angelico. Ja, ganz nett, weil da geht es zumindest ein bisschen schräg von links vorn nach rechts hinten, aber die ganze Konzeption, auch wie dieser etwas unbeholfen perspektivisch dargestellte Stall hier steht, haben wir eigentlich bei Giotto 1305 auch schon gehabt. Also Fra Angelico tobt sich halt ein bisschen mit Feinsinnigkeit aus und schönem Lineament der Gewänder und hinten gibt es noch eine schöne Landschaft, aber letzten Endes ist das auch nicht sehr innovativ. Ja, Botticelli, natürlich eine Kategorie für sich. Er setzt sicherheitshalber mal die Maria da oben hin, damit ist sie schon einmal herausgehoben, den Stifter dieses Altarbildes, damit er nicht zu übersehen ist, drunter und verteilt dann die sämtliche ganze Bagage, wie es im Rosenkavalier heißt, so links und rechts. Und wichtig ist ihm vor allem, dass er bei den Gesichtern dieser Könige und der Begleiter also irgendwelche Honorationen unterbringt, die sich da wiedererkennen. Botticelli und Ghirlandaio waren da ja groß auch, dass man die einzelnen Beteiligten wiedererkennen kann. Interessant ist die Geschichte mit dem Stall, der von diesen Astgabeln getragen wird. Das ist etwas, was auch Leonardo beschäftigt hat. Und Leonardo geht die Sache einmal an mit einer Skizze. Er macht also schnell eine Skizze. Da sieht man, hier interessiert ihn die Aufstellung der Figuren. Er zeichnet die nackt, also er hat wohl seine Mitarbeiter, Lehrbuben und so weiter dafür verwendet, nackt oder mit irgendwelchen Leggings und so, also mit diesen Beinlingen und Trikots, damit er sie eben schön in ihren Bewegungen erfassen kann. Wir haben solche Zeichnungen auch aus der Raphael-Werkstatt, wo dann hinten dann trotzdem die Flügel dran sind, aber weil es halt ein Engel werden soll, aber man sieht, das ist ja ist also ganz normal einfach als Mitarbeiter angezogen. Und da versucht Leonardo einmal zu sagen, wie könnte das funktionieren? Also da kommt einer links, dann kommt noch einer links, da sitzt Maria mit dem Kind, die wendet sich dem König rechts zu, also spiegelverkehrt zu dem, was Botticelli macht. Irgendwie ist er mit dem Ganzen noch nicht zufrieden, vor allem er zeichnet die Perspektive da so etwas rasch hin, die eigentlich nicht stimmt. Das war ihm im ersten Moment offenbar egal. Was würden Sie sagen, stimmt an der Perspektive nicht? Und wir sind doch in einer Zeit, wo das schon ein Thema war. Also wir sind nicht mehr im 14. Jahrhundert. Was stimmt denn bei der Perspektive nicht? Genau, also wenn wir links auf das Gebäude drauf schauen, dann können wir nicht auf die Front frontal drauf schauen. Entweder wir schauen auf die Front frontal drauf, dann schauen wir in das Gebäude hinein, oder wir schauen schräg drauf, dann ist auch die rechte Seite schräg. Also das ist bei der Zentralperspektive so, Sie können das ausprobieren, wenn Sie also nicht schwindelig werden, dann schauen Sie bitte mal jetzt einen Moment durch das Glasdach. Da haben Sie eine wunderbare Zentralperspektive, ja? Die geht halt in dem Fall nach oben, aber das ist egal, das funktioniert nach zentralperspektivischen Grundsätzen. Also es fluchtet alles auf einen Punkt zu, in dem Fall ist das sozusagen der dritte Fluchtpunkt, der nach oben das Haus fluchten lässt. Also entweder sehen wir in dieses Gebäude hinein oder wir sehen auf die linke Seite drauf. Aber das war ihm auch nicht so wichtig. Ihm ist es primär jetzt um die Dynamik gegangen. Und jetzt ist eines vor allem interessant, wir haben hier durchaus Ochs und Esel, also die sind schon anwesend, nur interessiert es ihn halt offenbar nachher nicht mehr. Und nachdem auch Botticelli die weglässt, denkt er sich, also ist vielleicht auch nicht so wichtig. Außerdem sind die ja sowieso, wie wir wissen, eine Zutat, die aus dem Alten Testament hereingeholt wurde, nur aufgrund der, ich glaube, einer Isaias-Stelle. Also die kommen ja im Neuen Testament nicht einmal wirklich vor. Wie das richtigerweise aussieht, hat eine Studentin von mir aufgezeichnet. Ich habe also meinen Studierenden voriges Jahr im Sommer die Aufgabe gestellt, zeichnet den Leonardo um auf richtig. Und Alexandra hat eine seriöse Schulausbildung in Russland erfahren und kann daher geometrisch zeichnen, also darstellende Geometrie ein bisschen, und hat das durchgezeichnet und hat, was ich sehr schön fand, auch die Figuren jetzt so hineingezeichnet, wie sie dann eigentlich sein müssten. Also wodurch sich natürlich eine ganz andere im Raum disponierte Situation ergeben würde. Aber Leonardo hat sich nicht dafür entschieden, sondern er hat das anders gelöst, er hat eine weitere Skizze gemacht, wo er das Ganze mal zentralperspektivisch durchgezeichnet hat. Sie können links unschwer diese Stufen erkennen, die so ein bisschen ausschauen wie ein Stückel von einem Amphitheater, ja, also so wie ja, Kolosseum oder Arena von Verona. Aber Sie können auch noch ganz zart sehen, dass wir in diesen Stall hineinschauen können. Ja? Also wir haben dieses Giebel, also dieses Satteldach, so fein ist es gar nicht. Also der Beamer ist wirklich prima, also da sieht man das recht gut. Also da zeichnet er das Ganze jetzt zentralperspektivisch durch. Die Verkürzung ist so am Daumen, aber immerhin. Also er zeichnet es einmal ganz mathematisch durch. Wo hat er das her? Das ist natürlich auch keine Erfindung, also alles hat er auch nicht neu erfunden, sondern er kann sich diesbezüglich vor allem auf Masaccio verlassen. Masaccio hat in den 1420er Jahren mit seinem Trinitätsfresko in Santa Maria Novella das schon einmal durchexerziert, also eine Zentralperspektive. Sie sehen, dass diese Tonne auf einen Fluchtpunkt zufluchtet und damit hat das Ganze eben diese plastische Wirkung, ja sogar eine Trompe-l'œil-Wirkung. Ich habe das versucht, so dreidimensional umzusetzen. Also was hier gemeint ist, ist, dass diese Kapelle sich in die Tiefe erstreckt, dass die Dreifaltigkeit in dieser Kapelle ist, dass vor der Kapelle alles nur als Trompe-l'œil, also nur als suggeriert, dass davor ein Altar stünde, darunter der Sarkophag mit dem Skelett obendrauf liegend. Und dass die Stifter, die also hier etwas plan ausgefallen sind, dass die vor der Wand knien würden. Also es ist ein echtes Trompe l'œil, das Masaccio hier in den 1420er Jahren schafft. Dank dessen auch, dass er also wirklich die Zentralperspektive präzis durchführt. Leonardo übernimmt also die Zentralperspektive, dekliniert die durch, geht es dann aber ein bisschen lockerer an, also ist dann nicht mehr so konsequent, nicht mehr so mathematisch und lässt überhaupt den ganzen Stall weg und platziert das Ganze außen. Und wenn Sie sich jetzt diese Darstellung, anschauen, dann können wir uns fragen, warum geht es ihm denn eigentlich? Und da würde ich sagen, es geht ihm um eine Verräumlichung der Szene. Er setzt Maria eben nicht irgendwo oben auf einem Felsen drauf, sondern er setzt sie ein Stückchen zurück. Wir schauen relativ stark von oben auf die Szenerie drauf und er beginnt das Ganze jetzt sehr logisch abzuwickeln. Von links, also als Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker, schauen wir die Bilder links und rechts, also immer von vorn an. Also links nahen diese zwei Könige. Der eine hat sich in Proskynesis schon auf den Boden geworfen, ganz auf den Boden, in diesem orientalischen Verehrungsgestus. Der andere ist aufrechter, kniet aber aufrechter und blickt über den in Proskynesis befindlichen drüber zu Maria und zum Kind. Maria und das Kind haben sich erst mit den beiden beschäftigt. Noch sitzt sie nämlich nach links gedreht hier, auch das Kind sitzt nach links gedreht hier, haben sich aber jetzt mit drinnen sozusagen ihre Aufmerksamkeit verändert, drehen sich beide auf die andere Seite und wenden sich jetzt dem dritten König zu. Das heißt, es ist in keinster Weise so, dass sich da Maria und das Kind nicht um die Könige scheren, im Gegenteil, sondern Leonardo setzt das Ganze, bringt das Ganze in eine Logik hinein, in eine narrative Logik hinein. Also man könnte hier richtig ein Dramolett schreiben, also was die sagen, was die tun und so weiter. Und Josef, meines Erachtens ist es der, der links neben Maria ist, und der hält hier so ein, wahrscheinlich den Deckel von etwas hoch, möglicherweise ist es der Deckel dieses Gefäßes, könnte ich mir vorstellen, und sagt damit zu dem Kind, ja, zu dem Bimbo, na mach's auf, ja, schau was drinnen ist. Weil da geht es ja um Gold, Weihreich und Myrrhe. Weil das Kind greift zwar auf den Knopf, aber es tut noch nichts. Und er sagt, schau, mach auf. Ja? Also, meines Erachtens ist ganz klar, ist Josef da, er ist eingebunden und alle stehen miteinander in einer Beziehung. Und meine Forderung ist einfach zu sagen, bevor ich jemanden ein bisschen abkanzle und sage, nicht so gelungen oder heretisch, wäre es vielleicht ganz gut, wenn ich mal versuche, die Sache zu verstehen. Und da hilft auch immer die ikonografische Tradition und der Blick auf andere Werke dieses Künstlers. Also zum Beispiel, wenn man die Dame mit dem Hermelin anschaut, in Krakau im Czartoryski-Museum, dann bewegt sich der Hermelin so verdreht. Ja? Also der kommt auch von links und dreht sich dann um. Und sie ist auch erst, also nach hinten gestanden, mit ihrer rechten Schulter nach hinten und schaut jetzt auf die andere Seite. Das heißt, Leonardo ist dieser Bewegungsablauf, dieses Kino ante litteram, ist ihm wahnsinnig wichtig. Also, das haben wir jetzt uns angeschaut. Was ist mit dem Abendmahl? Auch da bin ich dem Autor sehr dankbar, weil er auch da wieder ein paar kritische Bemerkungen fallen lässt. Oder ein paar Bemerkungen schlechthin, die ich jetzt wieder als Reibebaum verwenden kann. Also, da ist einmal die Geschichte mit der Technik. Warum nicht Fresko? Erstens, ich kann es nicht beurteilen. Da weiß ich es einfach nicht. Da müsste ich mich jetzt auch noch mehr informieren, ob Leonardo überhaupt Freskotechnik beherrscht hat. Aber Freskotechnik hat zwei große Probleme. Man braucht einen hundertprozentig schon vorgegebenen Entwurf, damit man das nachher umsetzen kann. Und nachher kann man nichts mehr ändern. Denn wenn die Farbe abgebunden ist, ist sie abgebunden. Ende der Durchsage. Wenn man mit Secco, also trocken noch einmal drüber geht, so hält das nicht gescheit und es ist nie mehr richtig deckend. Und genau das ist natürlich etwas, was Leonardo für sich nicht konnte. Er konnte nicht einfach einen Entwurf machen und dann setzt man das Ganze um, denn er hat eben permanent weitergearbeitet. Jede Figur war ihm eine Herausforderung, jede Art der Raumdarstellung, die Natur, alles. Das Zweite ist, bei Fresco habe ich das Endprodukt erst, nachdem die Farbe getrocknet ist, also abgebunden ist. Also während der Herstellung des Freskos sieht es noch nicht so aus wie am Schluss. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Problem für Leonardo war, denn nur bei der Öltechnik ist es so, auch nicht bei Aquarell, auch nicht bei Acryl, aber bei Öl ist es wirklich so, dass während der Arbeit sieht das Ding so aus wie fertig. Also man kann sich darauf verlassen, da ändert sich nichts mehr. Das ist auch mit das Großartige daran. Also, ich verstehe ihn, sagen wir mal so. Dann zwei Fragen, wer ist der Verräter und was ist mit dem Johannes? Also, wer der Verräter ist, darauf hat sich jetzt die Forschung irgendwie so geeinigt, dass das der ist, der sich so ein bisschen auf den Tisch beugt und die Hand ausstreckt, weil damit wäre eben das, wer mit mir in die Schüssel greift und so, gegeben. Damit kann ich gut leben. Johannes, ich lasse jetzt das aus, dass das die Maria Magdalena ist, weil ich das wirklich für Unfug halte. Schauen wir uns einmal an, wie die anderen damit umgegangen sind, mit der Gesamtkonzeption und mit Johannes. Also Orcagna zum Beispiel, ein großartiger Maler, der in den 40er Jahren des 15. Jahrhunderts ein Capo Lavoro schafft. Was ist progressiv? Die Apostel sind schon irgendwie miteinander in Interaktion. Wie er diesen Raum austäfelt mit Marmor und dieses aufgeregte Marmormuster dort platziert, wo Christus sitzt, der ja nicht hundertprozentig in der Mitte sitzt, das ist einfach genial. Aber er ist konventionell, wenn die Figuren so stark auseinandergezogen sind, also die Personen so stark auseinandergezogen sind, er ist konventionell, indem er Judas von vornherein auf die andere Seite setzt. Damit ist eh schon klar, wer der Verräter ist, aber das ist ikonografische Tradition. Und er ist traditionell, dass Johannes eingeschlafen ist und sozusagen an die Brust oder vor der Brust des Herrn hier sein Mal oder seinen Rausch ausschläft. Leonardo löst die Sache ganz anders, er setzt Christus in die Mitte, er rückt die Personen viel enger aneinander und dadurch ist diese Interaktion überhaupt erst möglich. Und wieder, wir könnten ein Drama schreiben, was die sagen. Christus hat gerade gesagt, einer von euch wird mich verraten und der, bist du wahnsinnig, nein, und wer soll das sein, hast du eine Ahnung? Da, jeder von denen erzählt uns in dieser Interaktion eine Geschichte. Außerdem ist der Raum extrem nach hinten erweitert und das heißt, es ist der effektive Raum, an dessen Schmalwand sich dieses Wandgemälde befindet, in den Illusionsraum hinein erweitert. Wie macht das Ghirlandaio? Erstens einmal ist das Problem mit dieser Konsole. Ja? Das ist irgendwie so ein bisschen ungünstig. Ja? Die kommt da so ein bisschen wie eine Rakete auf Christus herunter. Nicht angenehm. Wiederum, völlig konventionell, bei aller Verehrung für Ghirlandaio. Ich könnte mit dem gleichen Verb könnte ich auch einen begeisterten Vortrag über Ghirlandaio halten, natürlich. Aber er reiht die wieder so relativ simpel nebeneinander auf. Judas ist von vornherein auf die andere Seite gesetzt und bumm, Johannes schläft wieder einmal am Tisch. Das ist auch in San Marco der Fall. Der Raum ist ein bisschen schmäler, also knickt der Tisch um, aber diese Isoliertheit der Apostel bleibt aufrecht, außerdem mit ihren Tellern am Kopf sind sie auch etwas der Wirklichkeit eigenartig enthoben. Christus sitzt wieder unter der Konsole, auch nicht ganz so glücklich. Johannes schläft, schnarcht vor sich hin. Judas ist wieder ausgeschlossen. Ich meine, all die Dinge denkt Leonardo neu durch. Und da muss man einmal ansetzen, dass man sagt, er kennt das natürlich alles. Das ist alles nicht in seiner Heimatstadt, aber in seiner Stadt, wo er seine ersten Jahre verbringt, wo er seine Ausbildung bei Andrea Verrocchio erfahren hat. Die haben sich natürlich mit dem auseinandergesetzt, was die anderen gemacht haben. Die haben das Gute genommen, aber er hat alles, was nicht in sein Konzept gepasst hat, über Bord geworfen und ist mit der Sache noch einmal neu umgegangen. Perugino dasselbe, den lassen wir jetzt einmal weg. Jetzt schreibt also Volker Reinhardt, der heute ordentlich Schluck aufkriegen muss, aber wie gesagt, ich empfehle Ihnen das Buch trotzdem. Es ist einfach interessant zu lesen und sehr viel Gutes drinnen. Er schreibt dann über Johannes, also er deutet diese Geschichte mit der Maria Magdalena nur so am Rand an, also das glaubt er ja auch nicht. Aber das schreibt er, im Johannesevangelium heißt es, dass er bei Tisch seinen Kopf auf die Brust Christi zu legen pflegte, also über Johannes. Ich habe gedacht, das stimmt irgendwie nicht, so steht es nicht dort. Also, nachgeschaut. Es heißt, einer von den Jüngern lag auch an der Seite Jesu. Es war der, den Jesus liebte. Gut, deutsche Übersetzung, schauen wir in der Vulgata nach. Dort heißt es, er hat ergo recumbans, also es lehnte nämlich, unus ex discipulis, also einer von den Jüngern, von seinen Jüngern, in sinu Jesu. Sinus. Im Schoß Jesu, jener, den Jesus liebte. Also, schnarcht er jetzt im Schoß Jesu, da wird es also jetzt ein bisschen brenzlig, das hat auch niemand so dargestellt. Aber warum geht es denn eigentlich? Und jetzt greife ich ein bisschen auf und darum ist, das ist mir wichtig, man muss sich die ikonografische Tradition anschauen, man muss schauen, was der Text eigentlich ursprünglich gemeint hat, um ein Werk zu verstehen. Also, an der Brust steht nicht im Johannesevangelium, es heißt im Schoß. Dargestellt hat man das ein bisschen diskreter, also mit der Brust. Ist auch schon ein bisschen intim, auch so Händchen haltend und so im 14. Jahrhundert, aber das sind eben Andachtswerke, die Einfühlung stimulieren sollen. Also man fühlt sich als Gläubiger beiderlei Geschlechts in Johannes ein und sagt, also wenn ich an der Brust des Herrn schlafen kann, ruhig schlafen kann und er hält meine Hand, dann kann mir ja nie mehr was passieren. Das ist vor allem süddeutsche Frömmigkeit um 1300, Meister Eckhart und so weiter, auch ein Thema für einen eigenen Vortrag. Aber irgendwas ist ja da nicht richtig. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, warum? Weil man im 14. Jahrhundert auch nicht mehr kapiert hat, dass man in der Antike, also auch in der Zeit Jesu, beim Mahl bekanntlich nicht saß, sondern lag. Und zwar entweder auf einem Sinuslager, wie wir das im Codex Rosanensis im 6. Jahrhundert haben, wo beim letzten Abendmahl die ganze Gesellschaft um den Tisch herum liegt, oder mit einem Triclinium, also mit Dres mit drei Liegen, wie wir das zum Beispiel in Pompeji noch erhalten haben, also ich drehe das jetzt, und dort, wo das rote Kastel ist, ist der Platz des Hausherrn. Neben ihm, also als erster oben, wo jetzt graues Platzl ist, dort ist der Ehrengast. Dort würden wir, wem setzen wir da hin? Legen wir hin? Wem würde man denn da hinlegen? Noch Vorschläge werden noch angenommen? Welcher Ehren? Also wer könnte es noch sein, außer Johannes? Petrus, genau, würde auch sein. Also dort tun wir mal den Petrus hin. Und ja, Johannes kommt noch. Also hier auch eine Darstellung von so einem Sigma. Mal zum Beispiel aus dem 4. Jahrhundert, ich glaube, ich habe es da jetzt nochmal größer gemacht. Also, wenn es nach dem Reglement geht, müsste der mit dem nackten Oberkörper, mit dem roten Pfeil, sagen, das ist die Stelle des Hausherrn, das wäre also Christus, ja, oder Jesus. Daneben der blaue Platz ist der Platz für den Ehrengast, der interessanterweise, notabene Rufzeichen, auch schon eine Runde schnarcht. Und in sinu, also wenn man sich vorstellt, Hausherr liegt, stützt sich auf dem linken Arm auf, liegt und in sinu, also vor ihm, man muss ja die rechte Hand braucht man zum Essen holen, liegt Johannes. Und das macht auch einen Sinn. Und daher steht beim Johannes-Evangelium, er liegt, er ruht, er lungert, wie immer, in sinu, im Schoß. Weil er liegt vor dem Hausherrn. Ja? Also er wendet dem Hausherrn seinen Rücken zu und liegt parallel zu ihm, vor ihm. Und vom Schlafen steht da überhaupt nichts. Ja? Also dass man auch beim Mahl geschlafen hat, sehen wir auf diesem Mosaik, das nichts mit dem letzten Abendmahl zu tun hat. Da geht es natürlich um eine ganz andere Szene. Aber es steht überhaupt nichts im Johannes-Evangelium, dass Johannes geschlafen hat. Und was macht Gott? Also jetzt nur ganz kurz, im Mittelalter saß man bei Tisch und dann beginnt Johannes eben auf die Brust Jesu umzusinken. Manchmal hat er dann ein echtes Problem, weil er irgendwie nicht mehr mit dem Bissen zu Judas hinkommt oder nicht mehr richtig den Kelch halten kann, weil er blockiert ist. Aber aus diesem Schema ergibt sich dann diese sogenannte Johannesminne, also eigentlich aus einem Missverständnis. Was macht die Tradition? Sie macht das Ganze nur ein bisschen realistischer. Was macht Leonardo? Er hat offenbar den Text noch einmal angeschaut und gesagt, da steht von Schlafen nichts. Also lassen wir es auch weg. Das heißt, die Figur, die dann eben als Maria Magdalena bezeichnet wird, schläft eben nicht, sondern der ist durchaus wach und ist Teil dieses Gesprächs. Also wir haben hier einen Maler vor uns, einen Künstler vor uns, der sich durchaus an das hält, was im Neuen Testament steht, der aber alles noch einmal durchdenkt. Und das erläutere ich Ihnen jetzt noch ganz kurz an einem dritten Beispiel und dann machen wir Pause. So, und zwar an der Anna Selbrecht. Sagen Sie es ihm nicht weiter, ich habe schon wieder einen Kritikpunkt. Volker Reinhardt schreibt nämlich hier von der Ermordung des Lammes. Er sagt, es sei kunsthistorisch von der kunsthistorischen Lektüre, also kunsthistorischen Literatur inzwischen anerkannt, dass bei der ausgeführten Version des Themas, also Anna Selbrecht, Anna Maria Kind, das Kind das Lamm umbringt. Und zwar erklärt er das damit, dass das vielleicht sowas mit dem Thomas-Evangelium zu tun, also apokryphen Thomas-Evangelium zu tun hat, wo eben geschrieben wird, dass Jesus schon als Kind ein bisschen ein ungestümer, also dass er ein ungestümer Knabe wäre, dass er auch schon was angestellt hat, also sozusagen seine Kräfte ausgespielt hat. Er musste eben erst erzogen werden, aber er hat auch gelegentlich was repariert auf die Art, also irgendein Vogel, das vom Dach fällt oder so irgendwas, oder ein Kind, das vom Dach gefallen ist. Also da gibt es alle möglichen Geschichten. Und er schreibt jetzt eben, dass er in seinem kindlichen Ungestüm, das Lamm ermorden würde. Also damit eigentlich sich selbst, weil das Lamm steht ja, Agnus Dei steht ja eigentlich in dem falschen Buch, für ihn selbst und für die Passion. 2,55, da steht. Also, da haben wir es schon. Dass Leonardo den Jesusknaben hier als Lammtöter gemalt hat, ist von der kunsthistorischen Forschung weitgehend anerkannt. Und das ging also auf dieses Kindheitsevangelium des Thomas zurück. Die Erzählung stimmt mit den Gedanken eben vom Thomas-Evangelium überein, dass Gott in Jesu Mensch geworden ist beim Wort und zeigt, dass auch der Erlöser des Menschengeschlechts zunächst wie jeder andere Mensch erzogen werden muss. Mit seiner anfangs unwiderstehlichen Neigung zu Ressentiments und Rache zeigt er sich allerdings von der Erbsünde infiziert und das widerspricht der christlichen Lehre diametral. Und das, also auch Christus hätte sozusagen als Kind das Problem gehabt, zwischen hin und her gerissen zu sein von Gut und Böse. Und das wäre natürlich ein Beweis, dass Leonardo nicht christlich, also nicht aus dem christlichen Kosmos heraus denkt, sondern da quasi verbaut eine Kritik an Jesus und damit erweist er sich eben als Nichtchrist, also außerhalb des Christentums stehend. Nun, wenn man sich aber dieses Lamm genauer ansieht, dann schaut es ganz friedlich drein und hat vor allem eins, es hat das Maul zu. Und ich denke, ein Lamm, das gerade das Genick umgedreht bekommt, würde also ziemlich laut schreien und würde die Augen aufreißen. Und selbst in Byzanz, das also für Naturalismus nicht besonders berühmt ist, ist zum Beispiel bei einer Darstellung also der Tötung oder Schächtung eines Stiers, reißt der Stier das Maul auf, streckt die Zunge raus, verdreht die Augen, also benimmt sich so, wie man das von einem Stier, der geschächtet wird, auch annehmen kann. Dazu kommt, Leonardo hat das Ganze überhaupt nicht erfunden, sondern er rezipiert es aus einem Raphael-Bild, nämlich die Heilige Maria mit dem Lamm. Und wir sehen, dieses Kind will nur spielen. Das steigt auf dieses Lampel auf, wie oft Kinder ihren Haushund als Reittier verwenden, wo die Hunde dann meistens klug genug sind, sich am Boden zu legen, weil sie es halt einfach irgendwann einmal auch nicht mehr tragen können. Also dieses Lamm ist auch bei Raphael ganz friedlich und auch die, auch Maria und Josef haben überhaupt kein Problem mit diesem Tun, und das übernimmt Leonardo in diese Anna Selbtritt hinein. Es ist also der Deus Ludens, der hier vor uns ist, und wenn wir uns Rezeptionen, ja, meinetwegen auch Kopien dieses Themas anschauen, in Italien bei Cesare Sesto oder bei Quintin Masseis in den Niederlanden, dann haben wir immer ganz zufriedene, fröhlich dreinschauende Lämmer, die alle anständig und nett das Maul zu haben. Also, es wird niemandem hier etwas zuleide getan, dieser Jesus will nur spielen. Aber ich glaube, dass Leonardo tatsächlich hier etwas theologisch Interessantes einbaut, aber da müssen wir uns ein bisschen im ikonografischen Material umschauen. Diese Anna Selbtritt ist vor allem nördlich der Alpen ein beliebtes Thema. Da ist dann, wie wir das links sehen, auch Maria noch ein Kind und hat schon wieder ein Kind. Oder die beiden bringen quasi das Jesuskind so gemeinsam zur Schule. Damit hat natürlich unser Leonardo nichts zu tun, sehr wohl aber mit Masaccio. Also das Bild von Masaccio heute in den Uffizien für Sant'Ambrogio in Florenz, das ist sicherlich, steht sicher dahinter. Aber anders als bei Masaccio setzt jetzt Leonardo Maria auf den Schoß der Anna drauf. Und die Sache geht jetzt weiter. Dieses Kind, ja, sie hält es so, dass das Kind also am Bauch liegt und sie hält es von unten, und man muss sich vorstellen, dass die Füße von dem Kind, also die Unterschenkel und die Füße, da unterm Arm noch weitergehen. Aber er lässt die Sache ein bisschen im Unklaren. Trotz seinem Interesse an der Anatomie und allem, erinnert dadurch, dass dieses Kind so am Bauch liegt und sich etwas aufrichtet, an ein ganz anderes ikonografisches Schema, nämlich an die Erschaffung Evas. In Florenz, in der Domkuppel, 12., Anfang 13. Jahrhundert, ist Gott Vater eben gerade dabei, Maria aus der Seite des Adam heraus zu... Eva, aus der Seite des Adam da heraus zu befehlen. Das macht zum Beispiel auch Andrea Pisano am Campanile von Florenz so in den 1330er Jahren, und da zieht sie sich schon so bogenförmig heraus, und bei Ghiberti schwebt sie sozusagen aus seiner Seite heraus. Das ist ein sehr bekanntes ikonografisches Schema, vielleicht ist das von Andrea Pisano, und das Ganze ist ja alles im Zentrum von Florenz, vielleicht das Ähnlichste. Also, das Kind kommt aus dem Leib der Mutter, will er uns meines Erachtens sagen. So wie Maria aus dem Leib ihrer Mutter gekommen ist. Und damit ist eigentlich hier indirekt dieses Wurzel-Jesse-Thema auch thematisiert. Also aus der Mutter, aus der Großmutter kommt die Tochter, aus der Tochter kommt das Kind. Also hier ist dieses auch leibliche Auseinandervorgehen, hervorgehen und damit wieder das Thema, wie entsteht Leben, auch noch einmal angesprochen. Und ich glaube, da kommt ein sehr interessanter theologischer Gedanke über die Ikonografie herein, der sich aber nur erschließt, wenn man aus kunsthistorischer Perspektive dieses Bild ansieht. Und damit entlasse ich Sie jetzt einmal in die Pause. Wie lange sollen wir machen? 10 Minuten, Viertelstunde? 10 Minuten. Also, wer noch Lust hat, nachher gibt es noch ein bisschen was zum Salvator Mundi. Und wenn Sie dann noch nicht völlig fertig sind, dann gern auch noch eine Diskussion.